Hoi und herzlich willkommen zum Wurzelgespräche-Podcast. Dein Podcast, wo wir mit spannenden Menschen den Blick zu ihren Wurzeln richten. Ein Podcast, der verbindet, inspiriert und zum Nachdenken anregt. Mein Name ist Jacqueline Jackie Baumann und ich freue mich, vielfältige Lebenswege, tiefe Einblicke und prägende Erfahrungen mit dir zu teilen. Ich freue mich sehr. Heute hatte ich ganz einen kurzen Anreiseweg. Ich bin heute zu Gast bei der Katrin Freimann, Ex-Führungskraft, Case-Managerin und Trauerbegleiterin. Und wir reden heute rund um die Themen herum. Ich freue mich wahnsinnig fest, dass ich heute da sein, liebe Katrin. Danke vielmals.
Danke dir, liebe Jacqueline, dass du heute den Weg zu mir gefunden hast.
Sehr, sehr schön. Und wir starten, wie wir immer starten, und zwar würde es mich sehr interessieren, wo sind deine Wurzeln oder wo spürst du tiefe Wurzeln in deinem Leben?
Das habe ich gerade ganz spontan gedacht. Meine räumlichen Wurzeln sind in Hessen. Ich bin gebürtige Hessin. Aber meine tiefen Wurzeln, die sind, glaube ich, einfach in mir drin. Mit allem, was ich bin, was mich bisher ausgemacht hat, meine Vergangenheit, auch meine Vorfahren, meine Linie, meine Gegenwart, alle Erlebnisse, sei es die positiven als auch die negativen und auch meine Vision, das, was noch vor mir liegt, Gedanken, Wünsche, Themen, die mich bewegen, die ich umsetzen möchte. Ich glaube, es ist einfach alles, alles. Das sind alles meine Wurzeln, gehört alles zu meinen Wurzeln.
Ist dir das schon immer bewusst gewesen, so ein bisschen, oder ist das etwas, wo du jetzt, wenn du jetzt hineinspürst, wo sich halt auch in den letzten paar Jahren so ein bisschen ergeben hat oder bewusster geworden ist?
Das hat sich tatsächlich erst in den letzten Jahren ergeben, eben nach einem nicht so schönen Ereignis tatsächlich, weil man aufgrund dessen in ein ganz anderes, tieferes Bewusstsein abtauchen konnte.
In der eigenen Erfahrung und der Entwicklung, die du dann mit dir selber gemacht hast.
Genau.
Und darum geht es unter anderem natürlich heute in unserem Podcast. Ich habe es am Anfang als letztes aufgezählt. Es geht unter anderem auch sehr fest heute um Trauer und um den Tod. Und vorwegzunehmen vielleicht für alle, die das jetzt hören, um da schon mal ein bisschen mehr Raum wieder aufmachen, weil man merkt es vielleicht, wenn man das ausspricht oder wenn man sagt, es geht um den Tod, es geht um Trauer, dann passiert ja eigentlich auch schon so ein bisschen etwas im Raum. Oder man spürt von der Energie her, es entwickelt sich etwas anders, es wird immer enger. Vielfach hat man das Gefühl, man darf jetzt vielleicht gewisse Sachen nicht mehr fragen, es könnte jetzt schwer werden. Und mir ist es wichtig zu sagen, alle, die jetzt da reinhören, bleiben dran, weil uns geht es genau, oder vor allem dir, geht es genau darum, dass man einen offenen Umgang mit dem Thema oder mit diesen Themen rund um Tod und Trauer überkommt. Und es ist so schön, darf ich heute mit dir so offen darüber reden.
Vielen Dank.
Ja, danke dir vielmals. Dann hol uns da mal vielleicht mit rein, wo ist dein prägende Erlebnis gewesen, wo dich mit dem Thema so tief verbunden hat?
Der Verlust meiner erstgeborenen Tochter Leni Marlin. Sie ist in 2017, am 7.7. auf die Welt gekommen. Sie war ein absolutes Wunschkind. Wir haben sehr lange auf sie gewartet. Und leider hat sich nach der Geburt herausgestellt, dass sie eine schwere Erkrankung hat. Sie wurde noch am Tag der Geburt nach Zürich ins Kischby geflogen. Und dort haben wir mit ihr 7 Wochen und 7 Tage verbracht. Ich sage das immer ganz bewusst, weil diese Zahl 7 einfach sehr, sehr kraftvoll ist. Am 7.7.17 geboren und 7 Wochen und 7 Tage gelebt. Und das war natürlich für meinen Mann und mich, ja, man kann wirklich sagen, das war für uns das einschneidendste Erlebnis in unserem Leben, das eigene Kind zu verlieren.
Das ist jetzt etwas, man kann sich da gar nicht vorstellen, natürlich, wenn man das noch nie erlebt hat. Das sind so Gefühle, man kann sich vielleicht so ein bisschen mit reinfühlen, einfach so, dass das wahnsinnig schlimm muss sein, so ein Erlebnis zu haben. Aber ich glaube, es ist unmöglich, da wirklich jetzt mit jemandem mitzufühlen, der das erlebt hat. Wie hast du das dort mal erlebt, wo du drin gesteckt hast? Was sind deine Gefühle gewesen, wo da aufgekommen sind? Oder ist es am Anfang auch ein Überlebensmodus,
ja,
wo man wahrscheinlich drin steckt?
Am Anfang geht es rein ums Überleben. Mhm. Es ist ein Kraftakt, morgens aufzustehen, zu duschen, daran zu denken, dass man was essen muss. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, dass das Leben, man hat sich das ja so ganz anders vorgestellt. Man hat den Kinderwagen zu Hause, man hat das fertig eingerichtete Kinderzimmer und dann kehrt man zurück und der Raum ist leer. Und nicht nur der Raum ist leer, auch man selbst ist leer. Es gibt nichts mehr und in solchen Momenten macht sich diese Leere einfach komplett breit im eigenen Leben. Und ich kann mich auch nicht mehr so wirklich erinnern tatsächlich an diese Zeit kurz nach dem Tod, respektive nach der Beerdigung von der Leni. Ich habe da wenig Erinnerungen dran. Ich war einfach wirklich im Überlebensmodus, bis ich dann den Weg in, das war das Glück im Unglück, dass ich damals in ein sehr gutes Haus gekommen bin, weil ich zu Hause nicht mehr klargekommen bin. Das ging einfach nicht. Und sind wir vielleicht auch gerade schon beim Thema in einem Trauerprozess. Jeder trauert anders und unterschiedlich. Und es gibt kein Rezept, was man jemandem geben kann, so wird es dir besser gehen. Und jeder muss diesen Weg selbst gehen. Und mein Mann und ich, wir haben damals ganz bewusst auch entschieden, dass ich in diese Klinik gehe, stationär. Und er bleibt zu Hause. Diese Trennung über mehrere Wochen, dass jeder für sich alleine sein konnte. Und ich brauchte eben dieses stationäre Setting tatsächlich, wo ich ganz viel Raum bekommen habe. Und es durfte alles sein. Die Wut, die Trauer, die Ohnmacht, die Hilflosigkeit. Das hat mir sehr geholfen und ich kann heute sagen, dass dieses Haus damals für mich persönlich eine Rettung war und den Grundstein auch für so vieles gelegt hat.
Wie bist du zu dieser Klinik oder zu dem Haus, wie du jetzt sagst, gekommen? Hat sich das auch zufällig in Anführungszeichen ergeben?
Ja, ich habe einen guten Freund, er kennt diese Klinik und wir waren damals natürlich im Austausch. Mein Mann war auch verzweifelt, er wusste nicht mehr, wie er mit mir umgehen sollte, weil ich tagelang nur geweint habe und verzweifelt war und die Spirale drehte sich als weiter nach unten und er hatte natürlich auch Angst und große Sorge um mich und hat sich auch Rat geholt bei guten Kollegen und da war eben einer, Mensch, Adrian, da gibt's ein Haus, die Wollmershöhe, die ist gar nicht so weit weg und lasst euch doch mal einen Termin geben und fahrt hin und dann ging das auch alles tatsächlich. Ich glaube, innerhalb von einer Woche war ich dann dort.
Ist wahrscheinlich dann auch wichtig, dass da Zeit noch kann geregelt werden in so einer Extremsituation? Oder was würdest du da sagen, jetzt auch, wenn man so etwas erlebt, wie wichtig ist es, dass man da auch in dem Sinn kann handeln und sich Hilfe ins Boot holen, relativ schnell, je nachdem?
Ich denke, Trauer ist was ganz Individuelles und jede Person trauert anders und jede Person braucht auch etwas anderes. Es gibt Menschen, welche keine professionelle Unterstützung brauchen, die das sehr, sehr gut, weil sie über eine gewisse Resilienz verfügen oder über Familie, Freunde, Kollegen, dass sie selbst in der Lage sind, das vielleicht gut zu kompensieren, es schaffen, relativ schnell wieder an die Arbeit zu gehen. Und dann gibt es eben Menschen wie mich, die das nicht schaffen, ohne professionelle Unterstützung. Ich glaube, was einfach wichtig ist, jetzt rückblickend auch betrachtet, dass ich über die Möglichkeiten Bescheid weiß, dass ich weiß, ich kann zu einer Psychologin zum Beispiel gehen oder zu einem Psychiater, ich kann auch stationär gehen und es gibt Trauerbegleiter. Ich wusste vor 7 Jahren nicht, dass es Trauerbegleiter gibt. Das war mir tatsächlich damals nicht bewusst. Und deswegen ist mir dieses Thema so wichtig, wirklich Bewusstsein zu schaffen. Jeder braucht etwas anderes. Und was man braucht, das kannst du nur selber in dir finden, indem du wirklich spürst und darauf hörst, zuhörst dir selbst, was brauche ich jetzt? Und das ist in dem Moment dann auch das Richtige.
Wie schwierig ist das, jetzt auch so, ich stelle mir da in dieser Partnerschaft rein von deinem Mann und dir. Du hast gesagt, ihr habt gespürt, ihr braucht unterschiedliche Wege in dem Sinn. Wie ist das für euch gewesen, so als Paar, dass dann eben dann mal zuerst getrennte Wege gehen und nachher sich vielleicht auch wieder finden in dem Bereich?
Also wir sind heute noch immer verheiratet. Wir haben das tatsächlich geschafft und es hat uns einmal mehr, noch mehr zusammengeschweißt, dieses Erlebnis, der Verlust unserer Tochter. Ich glaube, für uns gesehen, eben weil wir damals unterschiedliche Arten von Hilfe, das zum einen erkannt haben, dass wir etwas Unterschiedliches brauchen und dem anderen seine Räume auch gegeben haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese gegenseitige Akzeptanz. Und dann irgendwann ist dann wieder ein Weg, wo man wieder an einer Kreuzung steht und man findet sich dann wieder. So ist es bei uns gewesen. Viele Ehen gehen, ich habe irgendwann mal eine Studie gelesen, ich glaube 70% der Ehen halten nicht nach einem solch großen Schicksalsschlag. Reden, also wir haben viel geredet, viel gesprochen gegenseitig und das ist sehr, sehr wichtig gewesen, damals und noch heute. In allen Bereichen ist Reden wichtig, zuhören.
Genau, nicht nur reden, sondern auch zuhören ist ein ganz großes Thema. Wie ist denn das? Du bist dann wieder zurückgekommen aus der Klinik, aus dem Aufenthalt. Wie ist dein Leben weitergegangen?
Das war tatsächlich auch sehr schwierig. Ich bin natürlich in dieser Klinik eingebettet gewesen. Man kannte mich dort. Ich konnte mich dort bewegen. Ich habe mich dort wohlgefühlt. Und dann kommt man raus und das Leben für alle anderen ist ja weitergegangen. Und mein Leben ist ja in dem 2.0-Modus gewesen. Mein Leben ist ja nicht mehr das Leben gewesen, welches es vorher war. Auch ich als Katrin, ich bin ein völlig neuer Mensch. Also ich sage heute, das ist ein Leben 2.0, was ich seit 2017 führe tatsächlich. Und ich habe das neben dem Verlust meiner Tochter, war das Schlimmste das Außen. Wie Menschen mir und uns begegnen. Die Hilflosigkeit im Außen. Menschen haben nie gelernt, mit etwas so Schlimmem umzugehen. Trauer und Verlust sind Themen, die werden sehr früh, ich weiß nicht, warum das so ist, ich glaube, das hängt einfach auch mit der Geschichte zusammen und damit zusammen, wie man erzogen worden ist und hat Trauer Platz gehabt. Ich kenne es von mir. Vorhin war die Frage, dieses einschneidende Erlebnis oder wann fing das bei mir an? Im Grunde fing das schon früher an, weil bei mir steckt eine Familiengeschichte tatsächlich auch dahinter. Mein Patenonkel ist sehr früh verstorben mit 27 Jahren. Ich bin damals 2 Jahre gewesen und meine Oma hat den Tod nie verkraftet. Meine Oma hat ihr Leben lang ins Grab geschaut. Ich habe meine Oma abgöttisch geliebt, meine Großeltern. Aber ich habe immer diese traurige Oma im Kopf und wir haben nie über meinen Patenonkel gesprochen. Und heute, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich gern am Tisch sitzen und Oma, erzähl doch von ihm. Wie war er? Wie ist er gewesen? Wie war er als Kind? Und erzähl mir von ihm. Lass uns die Erinnerung lebendig halten. So würde ich heute rangehen mit meiner eigenen persönlichen Erfahrung, mit der beruflichen Erfahrung. Und es wurde damals einfach totgeschwiegen. Und ich glaube, das ist der Grund, weil das in vielen Familien heute immer noch so gelebt, respektive nicht gelebt wird, dass du schon als kleines Kind anders damit aufwächst, weil es dir anders vorgelebt wird. Tod ist etwas, wo wir nicht drüber sprechen, wir blenden es aus. Und es überträgt sich natürlich, projiziert sich auf die Kinder. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Erwachsene heute, ja, man hat nie gelernt, mit sowas umzugehen. Jetzt sind wir voll vom Thema abgekommen, gell? Aber das ist so wichtig, gell? Weil das hat eine tiefe Familiengeschichte. Und wir machen das heute mit unserer Tochter Juna, gehen wir ganz anders damit um. Sie hat, das ist schon eine Weile her, ist sie aufgewacht morgens und sag ich, was hast du geträumt? Und dann sagt sie, du Mama, ich habe die Leni heute Nacht getroffen. Im Traum sage ich, was habt ihr denn gemacht? Ich frage sie dann auch, also ich tue da nicht in einer Schockstarre verharren. Hätte wahrscheinlich meine Oma damals, wenn ich sowas erzählt hätte, oder auch meine Mama. Und ich so, was hast du denn geträumt? Ich habe ihr den Raum gegeben. Sie, du darfst darüber reden. Und dann sagt sie, Mama, wir sind den Regenbogen runtergerutscht. Sag ich, oh Juna, das ist ja so ein schöner Traum. Du behalt dir den. Und es geht darum, auch Raum für so etwas zu geben.
Du hast vorher zu mir gesagt, ich darf da bei dir daheim sein. Und du hast mir dann Fotos gezeigt. Und einfach auch, dass da ein Teil ist, wo ihr auch hier bei euch daheim lebt, wo sichtbar ist, wo man nicht unsichtbar macht. Kann man sagen, ist das auch ein Teil von eurer Trauerbewältigung, aber auch zum darum gehen, dass es eben nicht vorbei ist, sondern dass es eben ein Teil auch darf sein von eurem Leben weiterhin?
Definitiv. Also Trauer hat kein Verfallsdatum. Trauer zeigt sich in unterschiedlichen Gesichtern. Trauer ist mal leise, mal ist sie ganz laut, mal ist sie ein paar Wochen oder auch Monate nicht da. Manchmal ist sie wie ein flatternder, seidener, ein seidenes Tuch, was auch verweht werden kann. Und dann fühlt sie es manchmal an wie ein, kennst du diese schweren Theatervorhänge, wo du so fast zusammenbrichst und gerade nach einem frischen Verlust, wenn etwas noch sehr frisch ist. Was ich damit sagen möchte, ist, dass Trauer einfach sehr, sehr viele Gesichter hat. Und mein Mann und ich, wir haben, und ich bin unheimlich dankbar, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir gelernt haben, diese Trauer, den Verlust um unsere Tochter als solches zu akzeptieren, anzunehmen und nicht zu verharren. Und es geht darum, auch Gefühle, es gibt eine Wut, es gibt eine Traurigkeit. Trauer ist aber auch Liebe. Trauer ist Verbundenheit. Mir hat es, wir sagten ja vorher, es hat mich in eine ganz andere Richtung gebracht. Eine meiner besten, ältesten Kolleginnen kam, sie lebt in Leipzig, sie kam nach dem Tod meiner Tochter zu uns geflogen. Und sie ist Psychologin und sie sagte zu mir, Katrin, ich glaube ganz fest daran, dass es jedem Menschen vorgeschrieben ist, wie viel Zeit du auf der Welt verbringen darfst, um die Aufgaben, die du erfüllen sollst, wie viel Zeit du hast dafür. Und sie hat mich, wir lagen im Bett, das weiß ich noch, und sie hat mich umarmt, sie lag neben mir, sie hat mich so festgehebt und sie sagte, Katrin, wir wissen jetzt noch nicht, welche Aufgaben die Leni hatte, aber ich verspreche dir, wir werden erfahren, welche Aufgaben Leni hatte. Und das hat mich immer, das hat mich bis heute nicht losgelassen. Es hat eine unheimliche Kraft in mir freigesetzt. Damals noch nicht. Ich glaube, wenn das irgendjemand anderes zu mir gesagt hätte, hätte ich das nicht verstanden und hätte ich das nicht so auffassen können. Aber durch diese starke Verbundenheit zu ihr und aufgrund ihres beruflichen Hintergrundes auch, also von ihr konnte ich es annehmen. Es kam einfach genau zur richtigen Zeit.
Aber als Information denn oder als Botschaft, sagen wir jetzt mal, dass denn so Informationen oder Botschaften dürfen durchkommen und dich dann auch begleiten zur richtigen Zeit, zum Weitergehen dann auch. Wie ist es denn weitergegangen? Du bist dann wieder ins Berufsleben zurück eingestiegen und ich glaube, das war auch noch ein prägender Moment gewesen.
Sehr, ja, sehr.
Wie ist da denn? Wie hast du da empfunden?
Wir können gern wieder anknüpfen. Wir haben vorhin ein bisschen den Faden verloren, wobei das auch wichtig war. Aber wir waren bei der Hilflosigkeit im Außen und das erlebe ich auch in meiner Arbeit als Trauerbegleiterin. Dass nicht nur da, auch davor, das, was mir Menschen immer wieder schildern, ist, dass sie überfordert sind mit der Reaktion im Außen. Menschen gehen in den Rückzug. Menschen haben Angst, etwas Falsches zu sagen zu dir. Und aus Angst, etwas Falsches zu sagen, entscheiden sie sich meistens dafür, nichts zu sagen. Und das ist komplett falsch. Und das habe ich eben auch erlebt. Es gab Menschen, die sich zurückgezogen haben. Ich habe tatsächlich vor 2 Jahren bin ich in meine Heimat gefahren und bin aktiv auf 2 Frauen zugegangen, weil sie nach dem Tod meiner Tochter den Kontakt abgebrochen haben tatsächlich. Und es waren 2 sehr wichtige Personen für mich. Und ich bin dann auf sie zu und sage, du, ich bin in Kassel, wollen wir uns treffen? Und sie waren beide so dankbar. Ich werde es nie vergessen, meine Freundin Daniela, falls du das hörst, Daniela, sie hat oben die Tür aufgemacht und ihr sind die Tränen gelaufen. Sie hat mich gesehen und sie sagte, Katrin, ich bin so froh, dass du da bist und es tut mir so leid. Katrin, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und irgendwann war dann so viel Zeit vergangen und dann habe ich mich geschämt. Und das ist eigentlich eine Versinnbildlichung dafür, dass es so passiert, häufig in der Gesellschaft, im Privaten, aber auch im beruflichen Kontext. Und das ist für trauernde Menschen ganz, ganz schwierig, wenn eine Distanz entsteht, wo vorher keine Distanz war. Zum Beispiel die Arbeit. Man hat vorher vielleicht gut mit Kolleginnen zusammengearbeitet. Man ist gemeinsam Mittagessen gegangen und dann auf einmal wird man nicht mehr gefragt, zum Beispiel. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich hatte damals einen ganz tollen Chef, als meine Tochter noch gelebt hat. Und er hat die ganze Zeit den Kontakt zu mir gehalten. Und das möchte ich hier heute gerne sagen, dass das heute noch, ich werde es nie vergessen, er hat immer gefragt, Katrin, wie geht's dir? Wie geht's der Leni? Er hat immer ihren Namen genannt. Und noch heute. Und als sie im Spital war, im Kischpi in Zürich, Katrin, wollen wir uns, darf ich dich zum Essen einladen? Und dann kam er nach Zürich, hat ein Restaurant rausgesucht, wo fußläufig 2 Minuten vom Kischpi entfernt war. Und ich habe ihm erzählt, er hat den Raum gegeben, er hat einfach zugehört. Und das war so wichtig und wertvoll in dem Moment. Und das werde ich ihm tatsächlich niemals vergessen. Und das sind Momente, wo Menschen wie ich oder andere auch brauchen. Es braucht Nähe, es braucht Empathie, es braucht Zuhören und es braucht Bewusstsein und eben nicht in den Rückzug aus Angst. Ich sag lieber gar nichts. Seid mutig und sag genau das. Das ist das, was ich immer ganz häufig sage. Ich werde ganz oft gefragt, Katrin, ja, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn sagen? Sag genau das. Du, mir fehlen die Worte, mir tut es unendlich leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ein Blick in die Augen und du hast eine Öffnung geschaffen. Du bist im Gespräch, du bist im Dialog.
Und wieder in der Verbundenheit oder nicht in dieser Trennung, ganz oder genau, wo dann so weh auch kann tun. Du hast vorhin noch erwähnt, da finde ich sehr eine spannende Kombination oder so, sich da vielleicht vorzustellen auch. Die Themen wie Trauer sind ja eigentlich wie so ein bisschen Tabuthemen oder der Tod an sich. Und dass da eine ganz grosse Scham auch mit einhergeht, will man irgendwo eben da, wie du es vorher erwähnt, so schön, man hat wie nie gelernt, auch als Kind vielleicht natürlich können, darüber zu reden und damit umzugehen. Und dass dann da eben so eine grosse Scham auch mitkommt. Und da ist ja eigentlich, Scham ist so eine energieraubende Sache. Also Scham schwingt sehr tief und eben dann wird man so blockiert. Ich glaube, dann geht fast gar nicht mehr, weil eben die Scham ist ja dann bei einem selber und man wird eng und man kann sich auch nicht mehr öffnen. Und du hast vorher schon mal gesagt, eben so ein Wort kann denn da sein, das es wieder öffnet oder einfach zeigen, was man gerade empfindet, auch wenn es ist, ich habe kein Wort dafür. Eine Geste, vielleicht jetzt wie auch von deinem Chef, dich einzuladen und dir da rumzugehen, vielleicht auch mal außerhalb vom Spital zu sein, zu dieser Zeit irgendwie oder an einen anderen Ort hinzugehen, irgendetwas zu schaffen, wo man kurz Zeit miteinander verbringt. Ich kann mir vorstellen, das sind so die kleinen, grossen Gesten oder so die Kleinigkeiten oder mal eben nachfragen, wie geht es dir heute oder auch wenn es schon viel Zeit vergangen ist, vielleicht mal nachfragen, Katrin, ich habe gerade an dich gedacht, wie geht es dir heute? Oder wie empfindest du das? Es gibt keine schlechte Nachfrage, nehme ich jetzt mal an, oder?
Nein. Du sagst es genau richtig und meistens sind die Dinge, die doch so klein wirken, es ist einfach dieses, magst du mit mir Mittagessen gehen? Wollen wir uns vielleicht nach der Arbeit treffen und ein Glas Wein zusammen trinken? Es geht einfach darum, hey, ich grenze dich jetzt nicht aus, ich schaffe jetzt keine Distanz, wo vorher keine war. Es kann das Stück Kuchen sein, was ich dir mitbringe, was ich gestern gebacken habe oder wenn ich jetzt ein Mann bin, was meine Frau gebacken hat und was ich dir hinlege. Dieses Stück Kuchen unter Umständen, da erinnere ich mich viele Jahre dran, weil es in dem Moment so wichtig ist. Ich werde nicht vergessen. Es geht um die Scham, da gebe ich dir recht. Es hat etwas Tabu, es ist Scham, es ist Unsicherheit. Es ist die Unsicherheit und um diese Unsicherheit vielleicht ein bisschen, wie kann man das nennen, aus dieser Unsicherheit eine Handlungsfähigkeit, vielleicht sogar eine Handlungssicherheit, braucht's Bewusstsein. Und da muss ich bei mir anfangen. Ich bin mir bewusst, dass dieses Thema Trauer und Verlust, das ist für uns alle Menschen eines der größten und schwierigsten Themenfelder, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und keiner kann da vorweglaufen. Und was ich auch oft höre, Trauer ist Privatsache. Da möchte ich ein ganz klares Veto einlegen. Es ist eben nicht Privatsache, weil spätestens, wenn ein trauernder Mitarbeiter, welcher einen schweren Verlust erlitten hat, oder vor kurzem seine schwerkranke Frau, welche an einer Krebserkrankung verstorben ist, und er hat jetzt 3 kleine Kinder zu Hause und die Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt, ist es eben nicht mehr Privatsache. Da bin ich als Vorgesetzter, habe ich ein Problem, wenn die Person nicht mehr die gleiche Leistung erbringen kann, wie die, die ich gewohnt war. Und da darf ich hinschauen, da muss ich hinschauen. Mhm. Weil es gibt Möglichkeiten, Unterstützung zu leisten. Natürlich ist ein Chef nicht verantwortlich für den individuellen Trauerprozess. Aber wenn ich mir bewusst mache, dass es eben gewisse No-Gos gibt oder auch Möglichkeiten, wie ich Unterstützung geben kann, um einen solchen Prozess zu begleiten, dass eben die Leistungsfähigkeit nicht über einen längeren Zeitraum gestört ist, ich sie vielleicht sogar auch verhindere, eben weil durch Ausgrenzung, durch Unwissenheit, der Person geht's immer schlechter. Zu mir hat mal jemand gesagt, Katrin, das Außen ist, es macht mich krank. Das sind so Nebenkriegsschauplätze, die dort aufgehen. Die Frau hat sehr jung ihren Mann verloren, hat eine kleine Tochter, ist alleine, und dieses Wort ist mir geblieben, Nebenkriegsschauplätze. Mhm. Und meine Arbeit zielt wirklich darauf ab, ein Bewusstsein zu schaffen, was passiert, wenn ich mich eben nicht empathisch, wertschätzend verhalte, sondern dem Thema aus dem Weg gehe. Ich gehe damit einfach nicht in eine Konfrontation, und das regelt sich von alleine, kann passieren. Mhm. Aber was könnte ich unterstützend dafür tun? Dass das Bewusstsein, und was passiert, wenn ich Floskeln verwende? Ich hatte eingangs gesagt, mein Patenonkel ist mit 27 Jahren verstorben. Ganz, ganz tragisch. Es war ein Arbeitsunfall. Meine Patentante war damals Anfang 20, ich glaube 23. Mhm. Und auf der Beerdigung hat ihr jemand gesagt, du bist doch noch jung. Du kannst doch wieder heiraten. Sie hat erst kürzlich zu mir gesagt, das ist noch nicht so lange her, Katrin, diesen Schlag ins Gesicht, den spüre ich heute noch. Und das ist so wichtig. Es braucht solche Erfahrungen, solche Geschichten, dass man merkt oder versteht, sowas darf ich nicht sagen. Das Bewusstsein dafür, dass ich mit solchen Floskeln, solchen Phrasen eine sehr große Verletzung entstehen lassen kann bei Betroffenen, die sich unter Umständen jahrelang ins Bewusstsein einbrennen können. Und sowas hindert einen Trauerprozess. Mhm. Aber wenn man eben wertschätzend ist und empathisch und wie geht's dir heute, den Raum gibt, du, ich habe dir das Stück Kuchen heute mitgebracht. Ich würde mich freuen, wenn du heute mit mir Mittagessen gehst. Wenn die Person das nicht will, sie wird sagen, Trauerbegleitung ist eben auch ein Nein zu akzeptieren, wenn Hilfe, die man anbietet, nicht annimmt. Auch das ist okay.
Mhm. Aber auch nicht für einen anderen Mensch zu entscheiden, ob das jetzt okay ist in dem Sinn oder nicht, zu fragen. Das finde ich manchmal so, manchmal hat man ja das Gefühl, aus Anstand oder eben aus Prägung gewisse Sachen fragt man nicht. Oder ich kann doch jetzt nicht einfach sagen, wie geht es da? Mhm. Aber es ist ja dann auch am Gegenüber eigentlich quasi überlassen, wie du jetzt sagst, zum entweder Nein sagen oder ich mag nicht darüber reden oder es ist mir jetzt gerade zu viel.
Genau.
Oder eben, ich habe jetzt gar keine Lust, da dann auch zu akzeptieren, dass das kann ein Nein sein oder ein Zumachen vom Raum, aber nicht das schon vorwegzunehmen. Da ist vielleicht manchmal auch noch so etwas, wo man das Gefühl hat, es tut dir jetzt sowieso nicht gut, dass ich sie da frage. Ich tue da jetzt quasi gar nicht, die Frage wird jetzt gar nicht gestellt. Oder
aus Angst.
Aus Angst.
Aus
richtig.
Angst,
richtig.
Weil ich nicht weiß, was zurückkommt. Vielleicht kommt ein Nein, vielleicht bricht die Person in Tränen aus und ich bin nicht in der Lage, diesen Raum in dem Moment dafür zu halten. Ja. Man weiß es wie nicht. Und da sind wir wieder bei der Unsicherheit, bei der Hilflosigkeit. Ich weiß ja nicht, was passiert. Mhm. Und es ist nicht leicht.
Mhm. Du hast vorher kurz den Einstieg schon gemacht in Unternehmenskontext, dass es auch dort eine Notwendigkeit gibt, zum Anschauen. Und wir haben im Vorgespräch, habe ich dir eine Frage gestellt zum Thema Professionalität, weil mich das immer so bewegt. Ich bin so ein bisschen wortaffin und Professionalität ist so ein Wort, das man so schnell mal in den Raum wirft. Eben, man sollte professionell bleiben. In gewissen Arbeitskontext macht man gewisse Sachen nicht. Gerade wenn es um Emotionen geht und um authentisches Leben auch von Zyklen, die vielleicht gerade auch da sind, eben da ist Tod natürlich ein grosser davon, dann stellt man da immer so gegenüber. Entweder ist man professionell oder dann ist man zu emotional und dann fällt die Professionalität weg. Was sagst du da dazu?
Da muss ich unbedingt zur Stellung nehmen. Und zwar, das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann gleichzeitig empathisch sein, wertschätzend und auch professionell. Es geht wirklich beides. Mhm. Und ich kann nicht nur das eine oder das andere sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, sehr, sehr.
Und daraus kann auch Kraft entstehen.
Ja, jetzt wenn kann ich sagen, sehr kraftvoll.
Ja,
genau, wenn, ist mega.
Wenn ich da mal reingehe als Führungskraft, und wenn ich da wirklich den Mut habe zu sagen, hey, ich stelle mich wirklich auch mal diesem unangenehmen Thema. Ich bin über 10 Jahre selbst im Kader gewesen und ich habe mich wirklich, gerade auch das letzte Jahr, habe ich mich gefragt, mein Gott, Katrin, du hast so viele Seminare und Weiterbildungen und Workshops und Schulungen besucht, aber nie zu diesem Thema. Was hätte ich eigentlich gemacht als Vorgesetzte? Wenn ich eine Mitarbeiterin gehabt hätte, die ihr Kind verloren hat und sie kommt zurück, was hätte ich gemacht? A, hätte ich gewusst, dass ich mir irgendwo Unterstützung holen kann, dass es Fachpersonen gibt, die spezialisiert sind, auch ausgebildet sind für solche Themenbereiche, wo ich fragen kann, bin ich als Führungskraft, und das ist eben auch eine Stärke, zuzugeben, zu erkennen, hey, das ist jetzt ein Thema, ich kann es nicht, ich verfüge nicht über die Fähigkeit, mir fehlen die Worte, aber ich bin bereit, mir Hilfe zu holen.
Genau.
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, zu sagen, hey, ich hole mir Hilfe, dass ich Unterstützung bekomme. Und ich habe selber in diesen Themenbereichen nie eine Schulung gehabt. Und jedes Unternehmen hat einen Ersthelfer. Jedes Unternehmen hat Ersthelfer ausgebildet. Und jeder, der da ausgebildet ist, weiß, wo ist der Defibrillator. Dankeschön. Oh mein Gott. Ist nicht mein Lieblingswort.
Nein.
Jeder weiß es. Oder Brandschutzrichtlinien, Handouts. Ich komme noch aus einer Zeit, wo man Handouts ausgedruckt hat. Ich komme aus einer Zeit, ich bin ein Kind der 80er Jahre, weil, oh mein Gott, Hilfe.
Solange ich das noch gar nicht habe.
Nein, aber man hat früher noch diese Handouts ausgedruckt und ich habe die in der Schreibtischschublade gehabt. Ja, wenn ich mal irgendwas nicht wusste, hast du nachgelesen. Aber Verhalten, Umgang mit Trauer- und Verlustsituationen oder eben auch Suizid. Der Mann einer Mitarbeitenden hat eine schwere Krebsdiagnose bekommen. Krebs im Endstadium, sie haben 2 kleine Kinder zu Hause. Ja, was mache ich denn dann? Ich habe nie eine Schulung dazu bekommen.
Bevor wir da jetzt denn noch den Link findet zu dem, was du dir jetzt in den letzten paar Monaten oder eigentlich sind es ja, man wird ja immer so über die Jahre vorbereitet oder geprägt von verschiedenen Erlebnissen. Würde ich kurz auf etwas einsteigen, was sich jetzt so gelöst hat, wo wir vorher so gelacht haben wegen dem Defibrillator. Jetzt kann ich es auch nicht mehr sagen, siehst du, es ist weg. Und zwar hat man ja, wenn es um Trauer geht, auch immer so das Gefühl, jetzt machen die einen Podcast über Trauer. Da kann es ja jetzt nicht sein, dass man über irgendein Wort nachher lacht. Oder das darf jetzt vielleicht nicht leicht sein, es könnte sich ja jetzt irgendjemand, es muss eine ganz schwere Stimmung darüber liegen, man muss aufpassen, wann man genau sagt, wie man es sagt. Hat auch wieder mit Scham oder mit einer gewissen Angst zu tun. Und ich finde es so schön, dass da bei dir irgendwie spürbar ist, dass du den Raum öffnest, dass auch eine gewisse Leichtigkeit, du hast es vorher so schön gesagt, es kann ein schwerer Mantel sein, es kann so ganz leicht und fliegend sein, die Trauer, wenn sie kommt. Man kann vielleicht, manchmal fließen Tränen, wenn man darüber redet, manchmal kann man auch vielleicht aber etwas teilen, wo man aus dem Herzen lachen kann oder eben eine lustige Situation entsteht. Ist das auch ein Lernen? Ist das etwas, wo man sich auch immer wieder erlauben darf, vielleicht, dass man etwas auch leicht sehen im Kontext, was den Tod angeht? Oder was fällt dir dazu ein?
Das hat seine Zeit gedauert. Also gerade ganz frisch nach dem Tod war es wirklich so, ich kann mich noch erinnern an den Moment, als ich das erste Mal wieder das Radio laut angemacht hat im Auto. Das sind so Momente, man erlaubt sich das nicht. Mhm. Es ist nicht erlaubt zu lachen, es ist nicht erlaubt, fröhlich zu sein. Das ist sehr, 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 sehr schwierig. Und das hat seine Zeit gedauert, bis ich, ich habe mir immer gesagt, meine Tochter Leni, sie hätte nicht gewollt, dass ihre Mami unglücklich bleibt. Sie wollte und möchte immer, dass ihre Mami alles ist. Mhm. Ich darf wütend sein, ich darf traurig sein, die Tränen dürfen fließen, aber ihres Mami darf auch fröhlich sein und lachen und glücklich sein. Mhm. Ich habe für mich entschieden, dass ich diese Last meiner Tochter wie nicht geben möchte auch, dass ich nie wieder glücklich sein darf. Und diese Botschaft hat tatsächlich, muss ein bisschen ausholen. Ich bin letztes Jahr, wo ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, auch mit diesem Thema, ich wurde in das Nachtcafé eingeladen. Und als es ausgestrahlt wurde, bin ich an dem Wochenende wirklich bombardiert worden mit Nachrichten. Und ganz viele Menschen haben mir eben genau das geschildert und gesagt, Katrin, du hast mir so viel Mut gegeben und Kraft gegeben, dass es erlaubt ist, wieder glücklich zu sein. Das war wirklich auch meine Hauptbotschaft, die ich an diesem Vormittag geben wollte, dass es zum einen gibt es Möglichkeiten, einen so schweren Verlust ins Leben zu integrieren, zu implementieren und dass man trotzdem wieder glücklich sein darf und werden darf und dass einfach alles, was uns ausmacht, alle Gefühle, die wir haben, alle Gefühlsqualitäten haben ihre Berechtigung und alles darf sein und alles ist miteinander verbunden. Die Liebe ist verbunden mit der Wut und mit der Traurigkeit. Alles gehört zusammen. Und das ist mir so wichtig, diese Botschaft in die Welt zu schicken. Es ist eben nicht nur das eine und das andere.
Das ist auch ein großer, ich würde jetzt mal sagen, Wendepunkt oder ganz ein wichtiger Moment gewesen. Du hast mir vorher erzählt, du hast einen Moment gehabt, wo du proaktiv dich beim Nachtcafé gemeldet hast, glaube per E-Mail. Erzähl mal, wie ist das gewesen, der Moment? Was hast du dort gespürt?
Ich habe irgendwann letztes Jahr fing das an und ich habe gespürt, dass ich irgendwas rührte in mir und ich musste raus mit dem Thema. Ich wollte drüber reden, weil ich es wie nicht mehr, ich wollte nicht mehr mitmachen dabei, es zu tabuisieren. Weil ich weiß und fühlen kann, was das mit mir gemacht hat, Teil in einem so großen Tabuthema zu sein. Und dann die ganzen Frauen, denen Ähnliches passiert ist wie mir, die zu mir kommen und ich wollte wie diesen Raum einfach öffnen und zeigen, man darf drüber reden. Ich darf mein Kind beim Namen nennen, meine verstorbene Tochter. Und wir können auch über die nicht so schönen Dinge im Leben reden. Und das war damals wirklich sehr, sehr schön. Es hat mich sehr viel Überwindung gekostet. Ich hätte das auch fast abgebrochen, wenn man sagt an dem Morgen zu mir, Katrin, wenn du nur eine Person erreichst mit dem, was du dort zu sagen hast, dann hat es sich schon gelohnt. Und mein Mann hatte recht. Und dann gucke ich ihn an, mir sind dann die Tränen geflossen. Und er so, komm, du schaffst das, du fährst jetzt. Und sage ich, ja, ich schaffe das, ich mache das jetzt. Und dann war es wirklich so. Und dieses Feedback von diesen Menschen zu bekommen, also ich hatte wirklich den Eindruck, Es hat so viel bewegt bei den Menschen. Hey, jetzt spricht's endlich mal jemand aus. Mhm. Jemand setzt sich dahin und redet darüber. Mhm. Und das macht was mit den Menschen. Mhm. Und es gibt auch Mut und Hoffnung.
Mhm. Absolut. Und du hast den Mut zusammengenommen und bist proaktiv selber quasi drauf zugegangen. Wir haben davor gerade auch gesagt, manchmal braucht es so einen überwindenden Schritt, wenn einem etwas ruft, wo man auch mutig sein darf und sich selber irgendwo ins Spiel bringen, weil ich weiss, also da geht mir so und ich glaube, da geht ganz vielen anderen auch so, manchmal hat man eine Hemmschwelle, man hat dann immer so das Gefühl, jetzt kommt dann jemand und fragt mich. Das kann auch passieren, natürlich, aber manchmal braucht es ja auch so einen öffnenden Schritt, wo man selber sagt, jetzt bin ich bereit, ich will jetzt darüber reden und dann auch diese Kanäle auch direkt gehen, wo man selber schätzt. Du hast gesagt, du schätzt sehr die Gespräche im Nachtcafé und die Art und Weise, wie sie geführt werden. Und dort dann quasi Türen aufzumachen und vielleicht selber den Schritt zu gehen, ist auch sehr, ich finde das sehr schön, auch nochmal auszusprechen, dass das manchmal auch darf sein. Man darf sich selber manchmal quasi öffnen und sagen, so, ich bin bereit und das ist jetzt der Zeitpunkt, ja.
Über den eigenen Schatten auch zu springen,
absolut,
gell? Also
absolut.
Wir wachsen ja meistens an den nicht so schönen Dingen im Leben und die etwas ungemütlich auch sind. Und das war damals schon ein großer Schritt, aber irgendwas hat mir gesagt, hey Katrin, du musst es machen. Und ich glaube ganz fest daran, dass die Dinge, die passieren sollen, die passieren. Und es sollte so sein, dass das wie das Tor geöffnet hat in diesem Themenfeld.
Da ist jetzt so ein bisschen da ist einer von den Startschuss gewesen. Und vielleicht auch eine von den Aufgaben von dem ganzen Prozess auch mit der Leni. Und Leni begleitet das sicher auch in irgendeiner Form. Sie steht ja in dem Sinn zur Seite. Hast du auch das Gefühl, sie ist da dabei bei diesen Sachen?
Vielleicht hört sich das jetzt für den einen oder anderen auch etwas schwierig an. Man muss es auch nicht greifen können. Aber ich erzählte ja anfangs von meiner Freundin, die sagte, Leni hat ihre Aufgaben erfüllt und wir werden später erst erfahren, welche Aufgaben das gewesen sind. Und ich glaube einfach, ich bin überzeugt, dass das die größte Aufgabe von ihr für mich war. Und jetzt sind wir auch wieder bei der Zahl 7. Das fing letztes Jahr an. Ich sagte ja, anfangs, sie ist am 7.7.2017 geboren. Und letztes Jahr war ihr 7. Geburtstag, gleichzeitig das 7. Todesjahr. Und in diesem Jahr ist das entstanden. Und in diesem Jahr habe ich die Selbsthilfegruppe gemeinsam mit Adriana Di Liso in Kreuzlingen ins Leben gerufen, welche jetzt bald Einjähriges hat tatsächlich.
Wow, schön.
Und diese Geschichte hat dort den Ursprung. Und diese Zahl 7 hat dort wieder angefangen, hat sich dort gezeigt.
Was machen da bei dieser Selbsthilfegruppe? Die ist für Sterneneltern, also für Eltern, die das erlebt haben, wo du auch erlebst.
Genau.
Wie kann man sich das vorstellen?
Wir schaffen Räume für Eltern, die ihr Kind verloren haben, Sterneneltern, verwaiste Eltern, wo Räume brauchen. Im Grunde habe ich das geschaffen, was ich damals selbst gebraucht hätte. Ich habe mich damals auf die Suche begeben nach einem Austausch, nach Räumen, wo ich hingehen kann. Und ich hatte tatsächlich damals schon eine genaue Vorstellung von dem Raum. Den habe ich aber nicht gefunden. Ich war dann mal wo und da waren Stühle aufgestellt in einer Reihe und vorne stand jemand und hat referiert. Und da dachte ich, ich habe mir das jetzt irgendwie anders vorgestellt. Und ich habe mich irgendwie immer im Kreis gesehen, auf dem Fußboden. Und du kennst die Praxis von Adriana und wir sitzen in diesen wunderschönen Räumen der Körpermitte im Kreis und ich schaffe Räume und wir halten die Räume, wo einfach alle Gefühle ihren Platz haben. Und auch dort lachen wir tatsächlich auch. Also wir weinen dort, wir sind dort wütend, wir tauschen uns aus, die Frauen tauschen sich aus und es sind sehr, sehr intensive, wertvolle Stunden, die wir dort miteinander verbringen. Und dieser Austausch, also ich bin im Moment ja wie die Moderatorin in Anführungsstrichen und leite diesen Abend und es geht mehr um die Gespräche zueinander, zwischeneinander und ich bereite die Abende vor. Ich habe dann meist ein Thema, wo ich durch den Abend führe, leite und wenn jemand so etwas noch nicht gemacht hat oder auch nicht weiß, wie sowas funktioniert, es ist jetzt auch nicht so, dass man da, also bei mir ist es nicht so, dass die, es hat irgendwann meine Mami zu mir gesagt, oh Katrin, ich bin so froh, dass ich nicht den ganzen Abend hier reden muss, weil es gibt auch Räume und es gibt vielleicht auch Räume, wo das so angenommen wird und wo die Person das gerade braucht. Und bei uns ist es mehr, es sind Dialoge, die wir führen, es ist ein Austausch.
Und es entsteht organisch in dem Sinne.
Ja, also so, und wir gehen tatsächlich, wenn wir auseinandergehen, ist es leichter.
Ja, schön.
Es ist am Anfang eine Schwere, man ist schwer und Man geht leichter und man hat wieder mehr Mut und Hoffnung und es ist eine Kraft auch wieder da. Und das ist sehr schön, das auch zu beobachten, auch wenn man Frauen schon einen längeren Zeitraum jetzt begleitet hat, zu sehen, hey, ihr geht's wirklich ein bisschen besser.
Die Trauer,
da bewegt sich was und das ist was Wunderschönes tatsächlich. Und wenn mir Frauen sagen, Katrin, wenn du mir das sagst und ich glaub's dir einfach, aber ich habe selbst erlebt, ich weiß, wovon ich spreche.
Ja.
Das schafft einfach im Außen, sei es jetzt im privaten oder auch im beruflichen Kontext, immer eine ganz große Akzeptanz im Außen.
So wertvoll. Und das ist so das eine Feld, wo du wirkst, und das andere, wo du wirkst, sind eben Unternehmenskontext. Ja. Wie ist es da dazu gekommen? Du hast wahrscheinlich so beide Welten wieder vereint mit der Zeit.
Ja, dadurch, dass ich eben selber viele Jahre Führungskraft war und mich gefragt habe, hey Katrin, was hättest du eigentlich früher gemacht? Und habe dann auch mal mich erkundigt und geschaut und gesehen, dass das Angebot doch sehr rar ist. Meine Dozentin, wo ich die Trauerbegleiterausbildung absolviere, sagte mal zu mir, das ist ein professionelles Kompetenzloch. Und sie hat tatsächlich recht, es gibt noch nicht so viele Menschen, die sich auf dieses Themenfeld spezialisiert haben. Und gerade weil ich aus dem Unternehmenskontext komme, habe früher als Trainerin und Coach im Rahmen meiner Führungstätigkeiten auch gearbeitet, war dann irgendwann, es war wie so ein Katrin,
macht so Sinn.
Es macht so Sinn, ja. Katrin, du musst dieses Thema, du brauchst dieses Thema, ich will einfach, man redet immer von Sinnhaftigkeit. Und ich sag seit Wochen und Monaten zu meinem Mann, ich habe noch nie eine solch tiefgehende Sinnhaftigkeit empfunden, wie mit dem, was ich gerade mache, wirklich darauf aufmerksam zu machen, im Bewusstsein zu schaffen, den Unternehmen ja zu zeigen auch, hey, es ist eine Riesenchance, wenn du dich mit diesen Themenfeldern auseinandersetzt und eine Trauerkultur etablierst. Also mich kann man rufen im Ernstfall. Unternehmen sind eben in der Regel nicht auf solche Situationen vorbereitet. Wenn ein plötzlicher Verlust das Unternehmen betrifft, kann man Fachpersonen wie mich eben rufen, dass man da ist, dass man die Räume halten kann, dass man sagen kann, wie könnten mögliche nächste Schritte aussehen. Wenn, wie in meinem Fall, es darum geht, eine Reintegration zu machen. Ich bin ja auch Case Managerin. Solche Prozesse dürfen begleitet werden, damit diese betreffende Person auch wieder zurückkehren kann. Führungskräfte dürfen geschult werden. Teams dürfen geschult werden. Wenn, man darf sich vorstellen, der Mann, der seine Frau an Krebs erkrankt, der seine Frau verloren hat, welche an Krebs verstorben ist, kehrt zurück an die Arbeit. Die Leute sind unsicher. Ja, und dann kann man hergehen und sagen, hey, ich gebe euch den Raum, ihr könnt diese Unsicherheit, darf man benennen. Ja, man kann drüber sprechen, was könntet ihr tun? Was wären Möglichkeiten, um aus dieser Unsicherheit vielleicht sogar eine Sicherheit im Umgang zu machen? Und wenn es wirklich nur darum geht zu sagen, hey, bitte nicht in den Rückzug, bevor du gar nichts sagst, lieber sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das wirklich bewusst anzunehmen, zu sagen, hey, ich schule meine Führungskräfte, es gibt Workshops für Mitarbeitende, wir schaffen eine Trauerkultur im Unternehmen, wir etablieren eine Trauerpolicy. Es gibt so viele Policies in Unternehmen, aber nicht in diesem Umgang. Und dafür braucht es Bewusstsein. Und da wünsche ich mir einfach ganz viele CEOs da draußen und Geschäftsführer, die sagen, hey, ich lade mal eine Frau Freimann oder gern auch jemand anderen, weil mir geht es einfach um das Thema. Wie muss ich mir das vorstellen? Welche Möglichkeiten gibt's? Wie lang dauert sowas? Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Also wenn man da einen halbtägigen Workshop Plan zum Beispiel, da kann man an diesem halben Tag ganz, ganz viel bewirken bei den Menschen, welche dort in diesem Schulungssetting sitzen, für sich selbst dann auch, aber eben auch für andere.
Und auch in dem Sinn präventiv, sage ich jetzt mal, eben so, sowohl auch in einer Ernstsituation oder in einem Notfall, wie auch präventiv einfach immer wieder auch sensibilisieren und Mitarbeiter und Führungskräfte mitnehmen in den Prozess oder auch in gewisse Themen. Ich glaube, es ist einem vieles auch gar nicht bewusst, bis etwas passiert. Und erst dann merkt man ja eigentlich erst, wo sind Stolpersteine, wo sind Hemmschwellen, wo steht man an, vielleicht auch aus persönlichen Themen raus, wo man auch nie verarbeitet hat, vielleicht auch eigene verarbeitete Erlebnisse, wo man vielleicht kennt, und manchmal sind die ja so tief auch im Untergrund und dann ploppt es erst auf, wenn es passiert. Aber wenn man einen Workshop schon mal dann vielleicht gehabt hat, dann merkt man schon mal bei einem Thema, da müssen wir vielleicht ein bisschen neuer anschauen oder da darf man vielleicht auch einen Leitfaden, eben Policy haben, wie du sagst, oder? Und hat dann schon ein Grundinstrument, wo man im Notfall dann verwenden kann.
Und wenn ich selber nicht in der Lage bin, und das ist vollkommen okay, wenn das Themenbereiche sind, die ich wirklich nicht, wo ich mich nicht sicher fühle, dann wirklich auch Hilfe zu holen.
Ja.
Zu sagen, hey, ich hole mir eine Fachperson ins Haus. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und ich sage es nochmal, ich hatte es eingangs schon gesagt, man kann eine Rückkehr eines betroffenen Mitarbeitenden, ich bin nicht für den Trauerprozess zuständig, ja, aber ich kann sehr viel dafür tun, um diesen Trauerprozess unterstützend, empathisch, wertschätzend zu begleiten in meiner Rolle, dass ich Räume schaffe, um eben, ja, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass die, weil es gibt, ich habe viele, viele Menschen wirklich in den letzten Jahren kennengelernt und bei den meisten war es wirklich so, erst kürzlich habe ich wieder ein Gespräch geführt, vorgestern, und der ist auch weg aus der Firma. Es hat nie Raum gehabt, er konnte sich nicht öffnen, er konnte nicht darüber sprechen und man geht dann so in einen inneren Rückzug und unter Umständen spricht man irgendwann eine innerliche Kündigung aus und man geht, und das ist sehr schade, wenn man schon sehr lange in einem Unternehmen gearbeitet hat, eine sehr hohe Fachkompetenz hat, unter Umständen eine sehr hohe Identifikation mit dem Unternehmen. Und wenn ich mir das bewusst mache als Chef, dann kann ich ganz, ganz viel Positives bewirken. Also ich lade wirklich ein, über den Schatten zu springen, dass es sich lohnt, sich auch mit diesen nicht so schönen Themenfeldern auseinanderzusetzen. Und auch diese kann man auch mit Leichtigkeit begegnen. Ich glaube, das ist auch das, was ich versuche, zumindest immer auszustrahlen, dass es nicht nur schwer ist, sondern mir geht es um die Möglichkeiten, um die aufzuzeigen, hey, was könntest du, ich sage nicht, du musst es so oder so machen. Es gibt kein fertiges Konzept, zu sagen, hey, genau so ist es jetzt. Es ist wirklich alles immer sehr individuell und ist auch abhängig davon, wenn wir jetzt beim Unternehmenskontext sind. Meine Aufgabe ist es, zuzuhören. Habt ihr schon mal Themen gehabt? Ist euch sowas in der Vergangenheit passiert? Was hat das mit dir gemacht? Was hat das mit deinen Mitarbeitenden gemacht? Ich versuche zu verstehen, aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit, daraus ableiten, wie kann ich dir unterstützen, helfen, damit du das nächste Mal handlungsfähiger bist für dich, für deine Teams, für den betroffenen Mitarbeitenden.
Und dich auch sicherer fühlst, vielleicht auch in der Handlungsfähigkeit in dem Sinn.
Richtig.
So wertvoll. So schön. Du hast vorher noch so einen schönen Satz erwähnt, wo deine Dozentin übers Trauern gesagt hat. Und das ist so wertvoll, den dürfen wir nicht vergessen,
sehr noch gerne
zu platzieren. Bitte teilen mit uns.
Meine Dozentin Monika Lonoce, sie hat seit 20 Jahren eine Schule für Trauerbegleitung und bei ihr habe ich sehr, sehr viel lernen dürfen, werde weiterhin sehr, sehr viel lernen dürfen. Und sie hat den Satz, wer Trauer kann, kann fast alles. Und diesen Satz darf man sich auf der Zunge zergehen lassen und auch mal wirken lassen, die Augen schließen. Und wenn ich über Leadership-Themen spreche, wir sprechen so viel über Effizienz, Produktivität, Verdienst, Gewinn, aber die Menschlichkeit. Und wenn ich wirklich wenn ich Trauer verstanden habe, wie Trauer funktioniert und wie ich Trauer unterstützen kann, auch im beruflichen Kontext, beruflich und privat, dann kann ich auch viele Bereiche, die darunter liegen und sich befinden. Und ich finde, dieser Satz von meiner Dozentin, der hat unheimlich viel Kraft.
Wahnsinn.
Und den darf ich mal aussprechen für mich selbst. Und schauen, was das mit mir macht. Dazu würde ich gerne einladen. Wer Trauer kann, kann fast alles.
Da können wir jetzt alle damit sein, mit dem Satz. Wo gehen deine Wurzeln noch hin? Wo siehst du die Wurzeln noch so ein bisschen durchwachsen oder was steht als nächstes bei dir noch an?
Ja, ich hoffe einfach, dass ich weiterhin ganz viele Unternehmen erreichen kann, dass es mir gelingt, ein Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen, dass man sich rechtzeitig, präventiv, eine sinnvolle Prävention anstelle einer hilflosen Reaktion, dass ich in diese Themenfelder reinschaue, mir rechtzeitig Fachpersonen ins Haus hole, welche mit mir gemeinsam eine Trauer Kultur etablieren, ein Bewusstsein für diese Themenfelder zu bekommen, um eben in einem Ernstfall vorbereitet zu sein. Ein Notvorrat, mir geht es hier um einen Notvorrat an Empathie.
Oh, schönes Bild, ja.
Womit es mir gelingt, eben in solch schwierigen Situationen einfühlsam, empathisch und gleichzeitig professionell reagieren zu können. Denn
Da schließt sich der Kreis
wieder. Schließt sich der Kreis, weil es ist alles miteinander verbunden.
Katrin, ich danke dir von Herzen. Man hat es vielleicht gemerkt, ich habe bei ganz vielem, wo Katrin gesagt hat, einfach müssen zwischen ihnen auch mal wirken lassen und das alles auch spüren. Und man merkt, da hat es so viel Magie auch drinnen, einfach sich mit dem Thema zu befassen und die Ganzheit von dem Thema zu spüren und auch sich zu verinnerlichen, dass es eben Prozesse vom Leben ja sind, die uns alle verbindet auch. Mhm. Eben, sie sollen uns nicht trennen, sie sollen uns auch verbinden. Und sich eben mit Trauer, mit dem Tod auseinandersetzen, ja, ist so etwas Wertvolles, wo man sich in den Rucksack darf packen und glaube irgendwie mit auf die Reise nehmen. Je früher, desto besser. Danke dir vielmals für deine Arbeit, für die Räume, die du öffnest, haltest, begleitest und einfach auch, dass du so offen deine Geschichte teilst. Das ist ein Riesengeschenk.
Dankeschön.
Und ich würde dir wirklich von Herzen dafür danken.
Dankeschön. Auch an dich ein ganz, ganz großes Dankeschön. Auch du hast heute den Raum geöffnet für dieses Themenfeld. Dafür auch ein großes Danke von mir an dich.
Vielen Dank und ganz viel Energie weiterhin für dein Wirken.
Dankeschön.
Bis bald. Tschüss, ciao.
Danke vielmals fürs Zuhören. Und schön, bist du da bei den Wurzeln gelandet. Wenn du etwas hast mitnehmen können, abonniere den Wurzelgespräche-Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich auch gerne inspirieren lassen. Ich freue mich natürlich auch über deine Rückmeldung, welchen Impuls du aus dem Wurzelgespräch mitnimmst. Ganz nach dem Motto «Zusammen wurzeln und wachsen». Bis bald!